Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias.
Hallo du da draußen. Ich bin ein bisschen traurig heute. Ich spüre Verlustaversion, denn es geht auch um die Verlustaversion. Und unser Running Gag ist jetzt für immer dahin. Wir müssen uns einen neuen Running Gag suchen. Wird aber eine super spannende Folge. Peter erklärt mir erstmal, was Verlustaversion ist, spielt ein bisschen Münzwurf mit mir. Eins meiner Lieblingsspiele und erklärt daran die Verlustaversion. Wir sprechen drüber, wie viel mehr werden Verluste als Gewinne wahrgenommen. Wir sprechen darüber, wo kommt diese Verlustaversion her, also was passiert da bei uns im Gehirn. Und wir sprechen auch so ein bisschen drüber, wie geht man damit um und wo begegnet uns das eigentlich so in der modernen Welt. Und jetzt kannst du dich entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir da was anderes an?
Ja, schön, dass du noch dabei bist. Ich würde sagen, Tobias, Verlustaversion, spürst du schon Verlustaversion, dadurch, dass wir jetzt unseren Running Gag verloren haben?
Ja, der Running Gag ist jetzt weg, ich bin schon ganz traurig, aber wir finden einen neuen, ich bin da zuversichtlich.
Ja, bevor wir in die Verlustaversion reinstarten.
Ja, Entscheidungssituation. Ich glaube, du hast eine, Peter, oder?
Da war ich doch was. Eine, natürlich, ganz frisch bin ich ja sozusagen back aus dem Honeymoon, wenn die Folge kommt, vielleicht schon ein, zwei Wochen später. Aber ich habe ja geheiratet und hatte die Entscheidung jetzt, wurde ja auch gefragt, ja oder nein, musste ich beantworten. Also da gab es kein Vielleicht oder wir machen irgendwas dazwischen. Und ich habe mich für ja entschieden, überraschenderweise. Ja. Nee, und war alles super, also tolle Hochzeit, total top. Aber wirft natürlich die Frage auf, die habe ich mir auch gestellt. Vielleicht stelle ich sie dir auch mal. Wie läuft denn eigentlich so ein Entscheidungsprozess, weil Scheidungsrate ist ja so ungefähr 40% in Deutschland. Jetzt würde man sagen, die Basisrate zeigt jetzt vielleicht, ist das jetzt eine gute Wette für so eine hohe Tragweite, ne, diese Entscheidung. Und wir wollen ja nicht den Outcome-Bias erlegen und sagen, nur eine gute Ehe ist im Endeffekt nachher eine gute Entscheidung, sondern wie ist denn die Entscheidung getroffen worden? Was glaubst du denn? Was spielt da für eine Rolle?
Ich könnte jetzt ganz frech sagen, das ist eine Typ-2-Entscheidung, weil das ist ja leicht reversibel. Gut, das hängt so ein bisschen vom Ehevertrag ab.
Dass deine Frau hört, dass du sagst, eine Ehe ist eine Drehtür, da will ich nicht dabei sein.
Okay, sorry, ich entschuldige mich hier schon mal, wenn sie zuhört. Wahrscheinlich ist es ein Entscheidungsprozess, der so eine Weile, also es ist, glaube ich, eine Typ-1-Entscheidung für viele Menschen, weil du eben nicht so leicht durch diese Drehtür zurück willst und deswegen wird das schon sorgfältig abgewogen. Also deswegen heiratest du im Normalfall ja auch nicht gleich am Tag nach dem ersten Date. Es gibt vielleicht Leute, die das spontan machen. Ja. Vielleicht noch mit, keine Ahnung, mit irgendwelchen alkoholischen Substanzen irgendwie und dann aus Vegas zurückkommen und dann verheiratet sind. Aber im Normalfall machst du das ja nicht sofort, sondern, wie heißt es so schön, drum prüfe, wer sich ewig bindet oder so.
Ja, ja.
Also du wägst das schon ab und versuchst erstmal. Ja, ich glaube schon, dass es Entscheidungskriterien gibt, ne? So Themen wie Werte oder wahrscheinlich ist Kinder auch so ein Thema bei vielen. Also passt das zusammen? Irgendwie die Lebensvorstellung. Ich glaube schon, dass das ein längerer Entscheidungsprozess ist.
Ja, ich glaube, dass der aber irgendwie auch ein bisschen unbewusst abläuft, ne? Also da wird jetzt keine Excel-Tabelle gebaut oder sowas.
Ich kenne jetzt keinen, der irgendwie die große Entscheidungsmatrix macht und sagt, da 85 Punkte sprechen dafür fürs Ja und 84 fürs Nein und ja, gut, mache ich halt ja. Also da ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel Bauch und Schmetterlinge im Bauch.
Ein stimmiges Gefühl. Deswegen, man sagt ja eigentlich, treff keine Entscheidung aus der Emotion heraus, aber hier werden ja ganz viele Emotionen berücksichtigt. Also es ist ja eine super emotionale Situation. Aber trotzdem, vielleicht müsste man mal dazu mal eine extra Folge machen. Aber heute geht es ja um Verlustaversion. Worum geht's eigentlich? Was ist eigentlich Verlustaversion? Ist ja so ein bisschen mein Lieblingsthema, ne? Also ich will mal kurz mal so ein bisschen reinführen. Also im Endeffekt kann ich schon mal vorwegnehmen, wir Menschen empfinden Verluste, also nehmen die stärker wahr als Gewinne, obwohl sie gleich groß sind, ne? Also und das heißt, wir aus dieser Situation heraus versuchen wir Verluste zu vermeiden, ne? Also das ist so mal das Grundprinzip. Und Beispiel jetzt mal Börse, Spielcasino oder irgendwelche Alltagssituationen. Fast jeder Mensch hat ja schon mal was gewonnen oder auch verloren. Also ich glaube, da kann man ziemlich gut relaten zu. Aber selbst, das muss man sich halt vorstellen, das ist Gedankenexperiment, da müsst ihr als Zuhörerinnen mal mitkommen, versuchen das auch mal euch mit reinzuversetzen in diese Beispiele jetzt, die wir gleich so ein bisschen durchgehen. Selbst wenn der Geldbetrag in der gleichen Höhe ist, also sowohl im Gewinn als auch im Verlust, nehmen wir den Verlust bei dem gleichen Betrag einfach stärker wahr. Und das führt ja, hat ja Folgen, ne, wenn wir das, deswegen Aversion. Und ich will mit dir mal gleich so ein Beispiel mal durchspielen, Tobias, weil der Mensch liebt ja eigentlich das Risiko und du bist ja auch ein Fan von Münzwurf, ne?
Ja.
Das mag vielleicht andere Gründe haben, aber vielleicht probieren wir mal, warum mit dir jetzt mal was zu machen. Also würdest du mit mir ein Spiel spielen und zwar die Entscheidungsmethode ist der Münz, ist die Münze, Münzwurf, ne?
Ja.
Und wir machen das so, wenn wir werfen die Münze und wenn Kopf kommt, dann kriegst du 500 Euro von mir und wenn Zahl kommt, dann krieg ich 400 von dir. Würdest du jetzt mit mir spielen?
Ja, wahrscheinlich ja.
Ja, wahrscheinlich schon. Oder ja oder nein?
Schon. Also ich spiele.
Du spielst. Warum spielst du?
Keine Ahnung, weil ich Bock auf Münzwurf
habe. Du hast Bock auf Münzwurf, okay. Viele Menschen würden halt in dem Fall, sogar in diesem Fall, das ist das Extreme, hier ist ja ziemlich klar. Ne? Also Münzwurf ist 50-50 Verteilung und du hast hier die Chance, 500 Euro zu gewinnen bei einer 50-prozentigen Chance und du hast hier die Zahl, hast die Möglichkeit, aber auch 400 Euro zu verlieren bei einer 50-prozentigen Chance. Wenn man das errechnet, dann spricht man von einem Erwartungswert. Also 50% mal 500 Euro, Erwartungswert 250 Euro und Verlust 50% mal 400 Euro wäre Erwartungswert 200 Euro Verlust. Also der Erwartungswert positiv Gewinn ist höher. Ja, sogar hier schon eindeutig. Und trotzdem würden viele Menschen das nicht spielen, weil sie bei diesem einmaligen Event eben das Risiko scheuen, jetzt 400 Euro zu verlieren. Und wenn das natürlich gleichwertig ist, 500 Euro zu 500 Euro, würden sie es erst recht nicht machen.
Ja, ja.
Das ist okay, so ein bisschen die Folge daraus. Ne? Es gibt natürlich auch sehr, vielleicht Menschen wie du jetzt hier, bist nicht drauf reingefallen, ja, sozusagen, die jetzt sehr gain-affin sind, die wollen halt spielen, die haben da Bock drauf. Ja, das kann
dann aber das ist unbewusst noch, weil ich das im Kahneman auch irgendwann mal vor ewigen Zeiten gelesen habe.
Naja, und was hier natürlich der Fall ist, da gibt es das Beispiel, jemand, der sich ein bisschen auskennt mit der Spieletheorie, der würde sagen, naja, einmal spiele ich vielleicht nicht, ne, weil ich eben diese Verlustaversion habe, aber wenn wir das öfter machen, also wenn wir es 10-mal spielen, dann bin ich dabei.
Genau, Statistik ist my friend.
Richtig, weil du kannst ja vielleicht bei einmal, kann ja jetzt auch dann ganz schnell mal die Zahl kommen und dann nochmal die Zahl, da verlierst du schon mal 800 Euro, aber auf lange Sicht wirst du natürlich hier bei einer 50-50-Chance immer vorne sein.
Ja.
Gut. Und das ist eigentlich das, worum es eigentlich heute so ein bisschen geht, dieses psychologische Phänomen, dass man aber diese Verluste im Verhältnis höher gewichtet. Also vielleicht da nochmal so ein bisschen auch den Background, woher kommt das? Das habe jetzt nicht ich mir ausgedacht, sondern wie du schon eben gesagt hast, den Namen Kahneman, das ist ja Nobelpreisträger aus der, empirischen Entscheidungsforschung her. Mhm. Und die haben halt rausgefunden, dass eben ein Gewinn, der muss höher sein als der gleiche Verlust, ne? Bei so einer 50-prozentigen Verteilung. Und wie hoch ist immer die Frage, es liegt ein bisschen am Typ. Man sagt doppelt bis vierfach so hoch.
Okay.
Und das ist ja schon massiv. Also ich habe ja gerade mal so eine Tendenz von 400 Euro zu 500 Euro. Das heißt, eigentlich müsste ich jemanden.
Wenn du jetzt sagst, 500 Euro Kopf bekomme ich und 100 Euro verliere ich, dann würden die meisten mitmachen.
Das machen, genau. Oder 1.000 Euro bekommst du, wenn du 500 Euro setzt. Also es kommt ja auch mal ein bisschen natürlich zu deinem Vermögen an. Ja, das kommt richtig so. Also da geht's im Endeffekt, das Ergebnis, also hier ist immer interessant, die meisten Menschen erwarten also in solchen Situationen einen Gewinn, der mindestens doppelt, wenn nicht sogar vierfach höher ist als der Verlust, der sie erwartet. Das können wir
mal mit dem Sohn ausprobieren, was der sagt.
Da muss natürlich.
Ja, den Kahneman noch nicht gelesen. Aber da hätte ich jetzt nicht 500 und 400 Euro, sondern, keine Ahnung, spielen wir irgendwie um einen Zehner und.
Ja, es muss so ein bisschen. Es darf jetzt halt auch kein vertretbarer Verlust sein. Dann sind die Leute natürlich vielleicht auch spielerisch lustig. Also wenn du jetzt sagst, es ist ein Euro oder zwei, dann spiele ich es halt.
Naja,
aber es muss schon so sein, dass es weh tut. Ne? Mhm. Anscheinend habe ich gemerkt, ist dein Verdienst so hoch, dass dir 400 Euro nicht weh tun.
Wir tun 400 Euro schon weh.
Also vielleicht machen wir nochmal ein Beispiel auch, ne, um sich das nochmal vorzustellen für Verlustaversion. Theoretische Situation, Spielcasino. Mhm. Vielleicht kann man sich das auch mal so ein bisschen fühlen. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich von den Menschen, aber ich komme ja nachher zu mal 90% der Leute aus Studien heraus haben ungefähr eine ähnliche Verlustaversion.
Okay.
So, also du bist Gast, spielst Roulette und du setzt jetzt es gibt ja Rot und Schwarz, ne, die Zahlen. Und du gibst auch die Felder, wenn du auf Rot oder Schwarz setzt. Und die sind ja nahezu 50%. Du hast also
ich gehe jetzt in die Spielbank, Bad Kissingen und setze mich an so einen Roulette-Tisch mit dem schönen großen Rad.
Genau.
Und
beides hat so nahe 50%. Nicht ganz, weil du hast ja noch die grüne Null, damit die Bank dann irgendwie gewinnt. Ne? Und also jetzt setzt du 100 auf Rot und die Kugel dreht sich, Revolver war blü, es kommt Schwarz.
Das klickert so schön, fällt rein. Tak, tak, tak.
Und dann sagt er, oh, hier, Schwarz gewinnt. Und du sagst, oh, Ja, Und dieselbe Situation musst du dir jetzt aber vorstellen. Du setzt das jetzt auch aufs rote Feld und setzt 100 Euro und gewinnst aber 200 Euro.
Ja.
Und was ist jetzt so ein intensiveres Gefühl? Ja, sind jetzt die Verhältnisse von 100 Euro, die du ja vorher hattest, das ist nämlich, kommen wir nämlich gleich dazu, der Status quo, zu Totalverlust auf null, ist das, fühlt sich das stärker oder schlimmer an, als wenn du jetzt sagst, ich mache auch 100 oder 200 Euro?
Ich glaube, mein Geld ist weg, ist definitiv das stärkere Gefühl.
Genau, so das ist so das, was dann in den Studien rauskommt. Das kann natürlich manchmal auch sein, dass man sich dann auch besonders freut und man es gibt ja auch Leute, die wollen dieses Feeling dann haben, aber diese Angst davor, das Geld zu verlieren, beziehungsweise auch diesen Verlust, wird einfach deutlich höher gefühlt und damit auch bewertet. Ich kenne das auch sehr stark vom Pokern immer, dass so ein Gewinn vielleicht von 300, 400, 500 Euro oder sowas mal in der Stunde, das passiert halt so.
Ja.
Aber wenn ich das verlieren würde, das hat mich dann teilweise mitgenommen. Und ich habe ja auch irgendwann aufgehört mit dem Pokern, weil da hat man so Swings, also Auf und Ups. Und die Aufs, die haben mir nicht genug positive Emotionen gegeben, wie die Downs. Also obwohl ich sogar, man nennt das beim Pokern Edge hatte, also ich war prozentual leicht vorne, ich habe ein bisschen Geld dort verdient. Ich hätte das durchmachen müssen, aber dadurch, dass ich immer in diesen Verlustregionen so mich so schlecht gefühlt habe, habe ich auch schlechter gespielt und habe dann auch irgendwie die Lust verloren am Poker.
Also zahlenmäßig war deine Bilanz positiv, emotional war die Bilanz negativ.
Genau.
Weil diese Downswings bei dir stärker quasi eingeschlagen haben, als die Upswings das wieder kompensiert haben. Kann man so sagen?
Kann man genau so sagen.
Wenn man sich so eine Kurve vorstellt, die quasi monetäre Kurve zeigt nach oben, aber die emotionale Kurve zeigt nach unten.
So sieht's aus. Und dadurch hat man natürlich auch da teilweise manchmal schlechter gespielt und sowas. Aber in Summe muss man sagen, hat sich das einfach auf das Leben nicht ausgezahlt. Ne? Das war dann so gefühlt. Und das ist ja irrational. Man muss sagen, vielleicht auch mal ein bisschen nochmal die Theorie dahinter. Der Psychologe, Nobelpreisträger Daniel Kahneman und sein Kollege Amos Tversky, die haben 1979 das halt herausgefunden, dass diese Theorie des Ökonomikus, des, ich sag mal, sich rational verhaltenden Entscheiders, dass die nicht stimmt. Ne? Also das haben auch schon andere vorher so ein bisschen angedeutet, aber da wurde es nochmal so manifestiert. Weil
meine Rede als Bauch.
Also der Mensch handelt dann doch irgendwie manchmal nicht total eindeutig rational, weil ansonsten hätte man ja bei dem Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, einfach gesagt, naja klar, Münzwurf und zack, fertig, logisch, ne?
Gecheckt.
Richtig, so und daher kommt das so und man spricht da so ein bisschen von der neuen realistischen Erwartungsnutzentheorie, aber da wollen wir jetzt auch nicht zu tief rein.
Yep.
Vielleicht nochmal einfach erklärt, was ist Verlusterversion? Also, man geht davon aus, dass Menschen bei risikobehafteten Entscheidungen, das haben wir ja eigentlich fast immer, einen persönlichen Referenzpunkt haben oder setzen. Da müssen wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen, also diesen persönlichen Referenzpunkt. Und von diesem Referenzpunkt bewerten sie natürlich Chance oder Risiko, Verlust oder Gewinn. Ne?
Yep.
Und dabei kann es sein, dass sich bei diesem Status, um diesen Referenzpunkt, kann es sich um diesen typischen Status quo, wo wir auch mal drüber reden, also im Alltag, deswegen sage ich auch ganz oft, da kann Verlustaversion sein. Wenn einer seinen Büroplatz wechseln muss oder seinen Umzug machen muss oder einen Job wechseln.
Hatten wir damals, ne, bei Marco mit den Entscheidungsdomänen mit Marco, der Büroverteilung, Verlustaversion spielt da eine große Rolle.
Und das ist mein Referenzpunkt. Also es ist nicht immer nur monetär, das können auch ganz andere Referenzpunkte sein. Ne? Ich verliere meinen Status hier oder so. Also das Status quo ist oft ein Referenzpunkt oder auch irgendein Sollwert. Und der kann theoretisch rein emotional sein, der kann auch total dynamisch wechseln. Und zwar Emotionslage, wieder ein kleines Beispiel, Tobias. Ich PayPal dir jetzt, oder wenn wir jetzt in Real Life uns gegenüberstehen, schenke ich dir 100 Euro. Wie fühlst du dich?
Cool, freut mich.
Und jetzt in dem Moment, wo du das sagst, nehme ich die 100 Euro wieder weg. So schnell kannst du gar nicht gucken, ich nehme sie wieder weg. Wie fühlst du dich jetzt?
Ja, gut, es ist halt wieder weg.
Aber du fällst nicht drauf rein, spiel doch mal mit. Also ein normaler Mensch fühlt sich in dem Moment nicht so cool. Naja, schlecht, halt schlechter als vorher, obwohl er ja genauso reich ist wie vor 2 Minuten.
Okay.
Ne? Das heißt, ich nehme dir
normal Scheiße.
Das heißt, dein Referenzpunkt hat sich gerade geändert. In dem Moment, wo, ne, vorher warst du ganz normal, jetzt habe ich dir 100 Euro geschenkt, auf einmal, oh, ich bin 100 Euro mehr, super, kurze Freude. Und jetzt in dem Moment nehme ich dir aber 100 Euro wieder weg, da hast du also 100 Euro Verlust empfunden zu deinem aktuellen Referenzpunkt. Das heißt, solche Referenzpunkte können sehr schnell auch dynamisch sein. Das muss man auch
wir wissen. Wir sehen schon, dass das sehr individuell ist, ne?
Das ist Thema sehr individuell. Referenzpunkt. Du scheinst hier doch etwas jemand zu sein, der das Risiko mag. Es gibt wirklich Leute, die da diesen spielerischen Touch und das Risiko auch, ich sag mal, nicht scheuen und auch die Verlustaversion sehr klein ist. Ich kann nachher noch mal ein paar Beispiele sagen, wann die Verlustaversion kleiner wird bei Menschen. Das schmeichelt dir dann bestimmt.
Da bin ich ja schon gespannt. Ja. Schöne Cliffhanger platziert.
Genau. Also, befindet sich also eine Werte oder eine Situation, ne, die ich anstrebe, unterhalb des persönlichen Referenzpunkts, und wenn wir Entscheidungen treffen, ne, müssen wir ja immer gucken, welches Szenario trifft uns ein, dann wird das als Verlust wahrgenommen. Und liegt der Wert da drüber, dann wird das als Gewinn gewertet. Und deswegen ist diese Verlusterversion auch nicht nur rein monetär oder jetzt an so einem Beispiel wie jetzt im Casino, sondern es gibt einfach wirklich in jeder Situation natürlich Gewinne und Verluste. Weil wenn wir eine Entscheidung treffen, wollen wir ja immer eine Situation eigentlich verbessern, einen Gewinn erzielen und haben ja ganz oft Sorge, weil ja Unsicherheit mitspielt, dass wir eventuell auch Risiken sehen und dann vielleicht uns vielleicht auch verschlechtern oder Nachteile haben. Ne? Und wir haben ja auch gelernt durch Jan Heidmann in der Pokerfolge, ohne Risiko keine Chance. Also das hängt ja irgendwie miteinander zusammen.
Wo kommt das her? Hat man das erforscht?
Das hat man erforscht. Das ist also wirklich eines der grundlegendsten, ich sag mal, empirischen Forschungsthemen im Bereich der Entscheidungsfindung. Ne?
Okay.
Verhaltensökonomie steckt dahinter. Also ich will jetzt die Leute nicht langweilen mit Quellen und mit irgendwelchen Papers und Büchern. Wir können da was in die Shownotes packen. Aber jeder, der ein bisschen googeln kann und mal bei Google Scholar guckt, der wird so schnell auch Primär- und Sekundärliteratur dazu finden.
Okay. Und wo kommt es jetzt her? Also hat das irgendwie evolutionäre Gründe? Kommt es irgendwie aus der...
Ach so,
aus der Zeit, als wir noch irgendwie Jäger und Sammler waren und
genau,
da irgendwie der Verlust eines von Fleisch irgendwie schwer ins Gewicht gefallen ist, oder?
Genau, also das ist so ein bisschen, die Forscher vermuten dort, dass das evolutionäre Gründe hat. Und zwar, dass man ja früher irgendwie die Maximierung des Nutzens, also den Gewinn, eigentlich nur durch Vermeidung von Verlusten erschafft. Also frühzeitliche Triebe von Jäger und Sammler. Ja, da ging es ja um die, fast jede Tat um die Nahrungsbeschaffung. Also es ging immer darum zu überleben. Ne? Und es gab halt keinen logischen Grund, langfristig einen höheren Nutzen zu erzielen oder zusätzliche Gewinne, sondern man wollte ja im Endeffekt eigentlich nur satt werden und es gab nur selten Verluste, die ausgeglichen werden sollten. Also ehrlich gesagt, so ein prähistorischer Jäger könnte ja mehrere Tiere am Tag erlegen. Ne?
Ja, aber das bringt ihm ja nichts.
Genau.
Das Zeug verfault halt, ne?
Gab nur keinen
Kühlschrank.
Also war es jetzt für ihn nicht notwendig, noch einen höheren Gewinn zu erzielen. Wenn er aber auf Jagd gehen muss, hat er natürlich ein Riesenrisiko. Ne, weil er bei der Jagd verletzt war oder vielleicht sogar getötet wird. Das heißt, die Angst davor, vor diesen Verlusten, die hat was mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit bei ihm zu tun.
Ah, okay.
Und deswegen
das klingt irgendwo
dort logisch. Die Sorge halt irgendwie höher, ne?
Gibt's jetzt heute Unterschiede? Irgendwie gibt's kulturelle Unterschiede? Gibt's Unterschiede zwischen, zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen? Gibt's Unterschiede vom Alter oder ist Verlustaversion, das kann beim Kind höher sein wie bei einem älteren Menschen und umgekehrt?
Ja, es gibt leichte Unterschiede, aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, man kann das jetzt so total konkret sagen. Also, dass man jetzt sagen so, also was man weiß.
Also man kann es nicht pauschal sagen, je älter ich werde, desto höher die Verlustaversion oder
da gibt es keine
Korrelation.
Die Verlustaversion steigt im Alter, das kann man schon sagen. Also Leute, die älter werden, die führen da steigt die Verlustaversion. Ich glaube, das ist irgendwie, oder fühlt sich logisch an. Ich weiß, wenn ich mir so überlege, vielleicht, wenn du älter wirst, verlierst du oder hast du vielleicht Angst, mehr zu verlieren, weil du auch vielleicht mehr angehäuft hast. Ich weiß nicht. Aber gerade da gibt es also.
Was eigentlich auch irrational ist, weil es ist ja dann irgendwann wurscht, ne?
Also, könnte man meinen, aber anscheinend, die Forschung zeigt, dass im Endeffekt 90% aller Menschen eine gleich starke Verlustaversion besitzen. Die Verlustaversion im Alter steigt. Und was auch interessant ist, sie sinkt, wenn das Bildungsniveau steigt. Also vielleicht bist du einfach so gut gebildet, dass du einfach auf meine Beispiele nicht reinfällst. Jetzt haben wir den
Cliffhanger. Wie Öl heute, ey.
Also ansonsten gibt es da keine großen nennenswerten Unterschiede zwischen Mann und Frau oder irgendwie länderspezifische Themen. Ich glaube, es ist sehr individuell von der Person. Aber wie gesagt, 90% haben eine etwa gleich starke Verlustaversion. Das finde ich schon sehr signifikant.
Ja. Das ist echt interessant. Okay. Ja.
Was auch zu diesem Thema Verlustaversion zum Beispiel noch dazugehört, ist, wenn wir schon im Verlustbereich sind, also wir sind zum Beispiel, haben schon Verluste gemacht, dann steigt unsere Neigung dazu, oder unsere Risikofreudigkeit. Also stell dir vor, du bist im Casino und du hast schon 300 Euro verloren oder 500
ja.
oder 1000. Dann bist du bereit, höhere Risiken einzugehen, als wenn du 500 Euro vorne liegst. Also das ist vielleicht auch das Thema mit dem Alter. Ja, also wenn du im Alter schon viel erreicht hast, viel vielleicht ja. auch angehäuft hast an Vermögen, sinkt also auch deine Risikofreudigkeit. Du hast also Angst, zu viel Angst, Verluste zu machen.
Okay.
Ne, also das kenne ich auch vom Pokern. Ich habe sehr, man nennt das dann immer, man tightet ab, also man wird immer in seiner Range, in den Händen, also man spielt viel weniger Hände.
Immer
also
enger.
Hat, ja, man wird immer enger. Man hat jetzt schon Gewinne gemacht und guckt so, oh Mann, heute läuft es ja super. Und dann spiele ich viel weniger Hände, weil ich Angst davor habe, diesen Vorsprung wieder zu verlieren.
Jetzt, ne?
Nicht so viel riskieren jetzt. Und wenn man aber hinten liegt, dann nimmt man das oft manchmal tilt oder auch loose. Also man ist so ein bisschen, man ist erregt.
Irgendwie, ne?
Ja, ist wurscht. Und auf einmal spielst du jede Hand. So, ja. Und das ist natürlich schlecht, ne? Also das heißt, du wirst jetzt aber risikofreudiger, weil du sagst, jetzt kann ich auch mit irgendwelchen schlechten Zahlen. Und das ist auch das, was im Casino oft bei Menschen passiert.
Ja, ist es nicht auch an der Börse so, glaube ich, dass du teilweise zu früh aus, also Gewinne zu wenig mitnimmst, aber bei Verlusten zu spät rausgehst? Ich glaube, kann mich auch dunkel erinnern, oder?
Ja, gerade bei Privatanlegern ist es oft so, dass die Verlustaversion da auftritt und dass man da weiß, okay, wenn zu erkennen ist, da gibt es einen Kursverlust und die Aktien rapide abfallen. Dann halten die Anleger so stark an diesen Anteilen auch fest noch teilweise, weil sie eben, also unverhältnismäßig lange, ne? Und dass sie die Aktien erst zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt vielleicht wiederholen, hoffen sie dann, ne? Also sie wollen sozusagen diese Verluste dann auch nicht wahrhaben. Und durch diese Fehleinschätzung entstehen natürlich große Verluste. Oder manchmal eben auch, wenn man sich nicht gut auskennt, das ist interessant, wie sich dann Verlust aber so auch manchmal zeigt. Also man kann nicht sagen, dass es total eindeutig immer ist. Entsteht es auch so, dass man, wenn eine Aktie zum Beispiel kurzfristig fällt, wird das ja wieder als Verlust wahrgenommen, also negativ.
Ja.
Und dann verkaufe ich die sofort. Ja. Und wenn die aber gewinnt oder eine Aktie nimmt zu, dann will ich davon noch mehr kaufen. Also ich bin sehr, weil das mich intensiv, also sozusagen jetzt beschäftigt. Und ich sag mal, es gibt eine Regel bei Aktien, kauf sie und fass sie nicht an.
Ja.
Ja, also alle, die sozusagen diese Apps, die alle auf dem Handy haben, zum Aktientraden und so, das ist so das Schlechteste, was man haben kann. Ne? Also, dass man da tagtäglich sich mit den Emotionen dieser Aktienschwankung auseinandersetzt, dafür bist du aufgrund der Verlustaversion ja gar nicht gemacht.
Ja, deswegen habe ich den nicht.
Genau, weil wenn -3% einer Aktie doppelt so hoch oder vierfach so hoch gespürt werden als +3%, ja, was machst du dann? Die Tendenz ist doch, dass du dann ständig verkaufst.
Ja.
Und das ist ja, Trading selber kostet ja auch nochmal was, ne? Also,
ja.
Also das alles, da kommen also diese typischen, ich sag mal, Effekte dann auch, ich sag mal, negativ für dich zum Tragen als Mensch.
Gecheckt. Jetzt haben wir wahrscheinlich den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin, die sagt, hey, ich spiele wieder Poker, noch gehe ich ins Casino und spiele da Roulette. Und Börse ist mir auch wurscht oder ja, ich habe zwar Aktien, aber die lasse ich halt liegen. Betrifft mich doch gar nicht, die Verlustaversion. Ist das eine korrekte Schlussfolgerung oder sehe ich das eigentlich auch an anderen Stellen im Leben?
Nee, also Verlustaversion hat jeder und das, wie vorhin eigentlich schon mal gesagt, das ist immer abhängig vom Bezugspunkt und von der Situation. Also Beispiel, das fängt schon dabei an, dass dir jemand das Essen vom Teller nimmt. Wenn du vorher gesehen hast, der Teller war voll, ist das dein Bezugspunkt.
Ja.
Und in dem Moment würdest du das halt als negativ deutlich und immer Faktor doppelt bis vierfach empfinden, wenn dir da jemand was wegnimmt. Mhm. So dieses, deswegen sind ja auch die Menschen extrem empfindlich, wenn man das Gefühl hat, dass ihnen was weggenommen wird. Ja, also deswegen. Unser Standard in der Deutschland ist ja sehr hoch, unser Komfortstandard. Ja. Wir reden ja auch oft über Verzicht und Komfort und weiß ich was. Relativ zu anderen auf der Welt geht's uns ja super gut. Wir könnten ja wahrscheinlich sogar auf vielen Sachen verzichten. Aber wir haben unseren Status quo und der erweitert sich ja ständig nach oben meistens.
Mhm.
So, und deswegen finden wir alles, was uns weggenommen wird, als Verlust. Tempolimit, ne? Wir sind gewohnt zu fahren, wie wir wollen. Und empfinden das als Verlust. Und vielleicht gehen wir noch mal ein paar Beispiele noch mal ein, die es auch konkret gibt. Also zum Beispiel Marketing wird das auch als der Verkaufspsychologie eingesetzt. Ne? Beispielsweise Rabatte, Gutscheine, kostenlose Testphasen. Das sind alles so Themen, wo es darum geht, eigentlich in Verbindung natürlich auch mit anderen Biases wie Social Proof und so, irgendwie eine Dringlichkeit und auch Knappheit auch noch darzustellen. Und diese Konzepte führen dazu, dass du das Gefühl hast, ich müsste jetzt hier kaufen oder mir entgeht hier was. Ja, also ich könnte jetzt hier was verlieren. Da sind wieder Verluste erzeugt. Wenn ich jetzt nicht heute diesen Rabatt nehme, weil der morgen nicht mehr da ist, könnte es sein, dass ich hier Verlust habe. Und gibt es auch ein schönes Beispiel? Praktiker, sagst du das? Sagt dir das noch was?
Naja, klar.
Baumarkt.
20% ne? auf alles außer Tiernahrung.
Richtig, genau, perfekt. Genau, und dieses 20% auf alles war ja deren Marketing-Slogan.
Ja.
Und dadurch, das ist es, ist Praktiker gibt es ja heute in der Form nicht mehr. Und ja. Man sagt, dass der Praktiker deswegen pleite gegangen ist, weil dieser Rabatt-Slogan, 20% auf alles, den Referenzpunkt verschoben hat. Das heißt, es ist nämlich so gewesen, dass an den Tagen, wo dieses Rabatt nicht gab oder wenn sie den Rabatt nicht gegeben haben, man das Gefühl hat, es war überteuert. Man hat also diesen Referenzpunkt um 20% runtergezogen. Das war der neue Punkt, von dem ich sage, okay, das ist okay. Und alles, was drüber ist, das ist halt eben, oder was dann im Endeffekt wieder den Normalpreis hätte, wäre für mich Verlust gewesen.
Okay, also im Nicht-Rabatt-Zeitraum wurde nur noch Tiernahrung gekauft, weil auf die
ganze so, ungefähr, ja. So, das heißt, die Differenz wird als Verlust wahrgenommen und stärker. Und das wiederum beeinflusst ganz stark unsere Entscheidungsfindung.
Krass.
Und das ist für Führungskräfte, für jeden normalen Menschen muss es klar sein, dass unterschiedliche, ich sag mal, Faktoren in uns manchmal dazu führen, dass wir uns ja für was entscheiden. Und wenn wir unsere Folge mit dem Staatsanwalt Matthias Kick, der ja jetzt auch schon Richter ist, nochmal erinnern, da geht's ja manchmal um Entscheidungen. 50 plus X war ja so ein schönes Zitat. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine 50 plus X Entscheidung. Und das X ist vielleicht nicht besonders groß, ne?
Ja.
Dann, und du hast aber was dabei, wo du sagst, auf der Seite habe ich, auf meiner Kontraliste habe ich halt eben Schwächen, Risiken, wo ich Angst habe, was zu verlieren. Im Jobwechsel möchte ich vielleicht meine Stellung oder auch Gehalt oder was auch immer.
Ja.
Und dafür kann ich aber andere Sachen gewinnen. Dann muss mir bewusst sein, dass ich wahrscheinlich diese Verluste im Vergleich zu meinem Status quo sehr, sehr hoch unterbewusst gewichte.
Ja, ich habe da ein schönes Beispiel, ne? Also, da geht es um Dienstwagen.
Mhm.
Und Unternehmen, wo die Dienstwagenflotte reduziert wurde. Also, das heißt, wird vielleicht vorher relativ großzügig vergeben. Und jetzt hat man gesagt, naja gut, ich will nicht mehr so einen großen Fuhrpark, Leasingkosten, bla 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 und so weiter und so fort. Und ich reduziere die Anzahl der Dienstwagen. Dafür gibt's aber ein Gehaltsbonus, eine Mobilitätsbonus. Mhm. Und da habe ich das auch erlebt. Dieser Verlust eines Dienstwagens war viel, 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 viel gewichtiger für viele als die Chance, okay, ich bin da nicht mehr gebunden, was mir das Unternehmen zur Verfügung stellt. Ich kann jetzt selbst entscheiden. Ich krieg noch einen Mobilitätsbonus. Also da gab es sogar Fälle, wo ich sagen würde, also finanziell war das gleich.
Besser, lukrativer oder gleich. Genau,
jetzt sind wir genau. Ja, gleich oder sogar lukrativer und es wurde trotzdem als schlecht, als Verlust wahrgenommen.
Weil ihnen was weggenommen wird, was gewohnt ist, ne?
Ja.
Ja, da gibt's auch, du hast ja auch eine lange Zeit in der USA gelebt und gearbeitet, ne?
Also gearbeitet, nicht gelebt. Also immer mal wieder für eine längere Zeit zum Arbeiten da gewesen.
Ach so, alles klar. Gelebt, nicht nur gearbeitet, 24/7. Amerikanische Way of Life.
Ja,
ich verstehe schon. Nee. Aber da gibt's auch einen schönen Unterschied. Und zwar Effekt der Verlustaversion zum Beispiel anhand der Urlaubsansprüche. Vielleicht kannst du das auch nachvollziehen.
Ja.
Und zwar gibt es in Deutschland ja gesetzlich, ich glaube, es sind 24 Tage.
Mhm.
Vielleicht hat sich das jetzt auch schon geändert. Und in den USA sind es lediglich 14 Tage.
Ja.
Das ist ein signifikanter Unterschied. Und die meisten Deutschen, also einschließlich ich, wären überhaupt nicht bereit oder zufrieden, würden das als totalen Verlust empfinden, jetzt auf 14 Tage zurückzugehen.
Mhm.
Dafür würden sie aber auch mehr Geld verdienen in den USA, vergleichsweise teilweise im Schnitt, ja, in dem Job. Aber umgekehrt wären wiederum die Amerikaner überhaupt nicht zufrieden, mehr Urlaubstage zu bringen und dafür weniger Geld.
Ja.
Also das tauscht also im Endeffekt eigentlich das Gleiche gegen das andere, aber der Referenzpunkt ist halt in dem Fall Gewohnheitssache, ne? Weil es um den Status quo geht. Der Status quo für die Deutschen ist was anderes als für die Amerikaner. Ja, das ist ganz interessant. Für die Amerikaner würde halt ein verringertes Gehalt einen Verlust darstellen und für mich wäre es der Urlaub.
Okay, ich würde jetzt nochmal gerne auf das Thema Tempolimit zurückkommen. Ne? Haben wir gesagt, Tempolimit, wir hatten auch beim letzten Mal die Folge mit dem Thema nachhaltig entscheiden. Und die Hypothese ist ja, dass das Ding nicht gemacht wird wegen der Verlusterversion, weil jeder sagt, ich kann ja nicht mehr so schnell fahren wie vorher. Jetzt, wenn ich mal auf unser Ausgangsbeispiel zurückgehe, mit dem du gewinnst 500 Euro und du verlierst 400 Euro und dein Statement mit dem 2- bis 4-fach muss quasi der Gewinn höher sein.
Ja.
Wenn wir jetzt quasi den Menschen quasi den Gewinn dadurch bescheren würden, der 2- bis 4-fach höher ist, würde das dann heißen, dass sie sagen, ja gut, dann weg damit.
Dann gilt es als lukratives Angebot, genau. Dann könnte man diese kognitive Verzerrung umgehen. Das ist ja ein systematisch vorhersagbarer Fehler. Das ist ja der Grund eines Biases im Endeffekt.
Das heißt, wir müssten nur was finden, was so bis 4x quasi das überwiegt und das ja. Ding könnte umgesetzt werden, oder was?
Ja, das könnte man machen als Anreiz, oder genau. Und das ist genau das Problem. Es ist der Referenzpunkt ist, dass es diese Freiheit gab und jetzt wäre halt eben, dass ich weiß nicht, langsamer bin oder eben das nicht machen darf oder was auch immer dann am Ende als Verlust von meinem Status quo erwandelt, ist für mich ein Riesenproblem. Und jetzt
brauche ich aber. Obwohl es vielleicht ein Gewinn ist, ne? Weil ich komme entspannter an und
Den müsste man dann auch so empfinden und spüren. Und
das müsste halt ein individueller Gewinn sein, ne? Also ja, für mich ist kein Gewinn, die Unfallquote senkt sich dadurch. Das ist für mich kein Gewinn, den ich persönlich wahrnehme, oder?
Vor allen Dingen nicht direkt spürbar, ne? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber jetzt müsste man auch nochmal Faktor 2 bis 4 drauflegen. Und das ist halt schon, finde ich, ist schon schwer. Also ich glaube dann zum Beispiel, wenn irgendwann so autonomes Fahren auf der Autobahn funktioniert, also du hast dann wirklich ganz Bequemlichkeit, also kannst dann schlafen, kannst Zeit zurückgewinnen, kannst lesen, essen, dann stört sich vielleicht auch keiner mehr daran, dass du 100 fährst. Also das ist so ein bisschen, das ist das Problem und es ist ein Gewohnheitsthema. Ich meine, überleg mal, Erik, müsste sich die ganze Welt, müsste ja den ganzen Tag nur fluchen und aufregen und totalen Ärger sein, weil sie nicht mehr als 130 fahren dürfen.
Ja.
Aber nee, die sind sich anders gewohnt, interessiert sie gar nicht. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass die viel dafür geben würden, offene Tempolimits haben. Verstehst du?
Naja, weil es ein Gewinn wäre, ne?
Ja, genau. Das heißt, wenn denn auf der Seite würden die dann sagen, oh Gott, was verliere ich dafür dadurch?
Zahlst du kein Geld,
Stress,
ne?
Genau. Ja. Also der Referenzpunkt ist entscheidend.
Ja, okay. Cool. Was mache ich jetzt? Also, okay, wir wissen Verlustaversion. Sage ich einfach, ja, ist halt so. If you have a brain, you have bias. Oder gibt's irgendwie Tools, Tricks, wie ich mit dem Ding umgehe.
Prinzipiell ist ja der Satz, if you have a brain, you have bias, erstmal ganz gut, um nicht zu sagen, das ist ein grundsätzlicher Fehler, der ausmerzbar ist oder wo man sagt, so, dass man jemand dafür schuldig spricht. Ne? Aber natürlich ist es ein vorhersagbarer, systematischer Fehler und dem kann man sich ja sehr wohl, wenn man sich den bewusst macht, kann man ihn vielleicht umgehen oder verringern. Naja, die wichtigste Erkenntnis ist in dem Fall erstmal, dass wenn ich irgendwo in irgendeiner Form etwas kommuniziere oder auch für mich irgendeine Entscheidung treffe, dass mir bewusst ist, dass die Sachen, die ich als Risiken oder als Wegnahme, als Verlust empfinde, dass die irrational von mir wahrscheinlich höher gewichtet werden. Das ist erstmal, dieses Bewusstsein ist erstmal wichtig. Ne? Damit kann ich mich ja schon mal ein bisschen besser darauf einstellen.
Da fällt mir was dazu ein. Viele Menschen machen ja bei einer Entscheidung so eine Plus-Minus-Liste.
Ja?
Das heißt, die ist ja per se biased, weil die Sachen auf der Minusseite erstmal stärker potenziell gewichtet werden, oder?
Ja, die könnte man dann vielleicht mal einfach pauschal dann nachher durch 2 teilen. Ja. Dann kann man die Plus oder? Minus gegeneinander aufrechnen.
Schon irgendwie, oder?
Könnte man machen, ja. Ist eine coole Idee, ja, finde ich auch. Also wie gesagt, doppelt bis Faktor 4. Es gibt also, wenn du das mal so verinnerlicht hast, diese Theorie, du merkst das bei anderen Menschen. Es gibt halt, wie du dann vielleicht jemand, der sagt, ach komm, das probieren wir aus. Und dann gibt es aber auch Menschen so, die wollen das auf keinen Fall. Den könntest du auch 400 Euro bieten und sagst, aber wenn du verlierst, dann zahlst du 50 Euro. Die würden diesen Münzwurf nicht machen. Ne, das ist dann, die sind so risikoavers dann, das geht nicht. Die Lust, die fühlen sich so groß an. Naja, also muss ich ganz ehrlich sagen, Tools oder auch Methoden, stehe ich auch ein bisschen auf dem Schlauch. Was man halt eben machen kann, wäre in dem Fall erstmal für sich wirklich zu überlegen, wie ist der Status quo? Und was wäre eigentlich, wenn ich den Status quo ändern würde? Würde sich dann meine Bewertung auch ändern? Also das kann ich ja auch machen.
Ich könnte es in so eine Entscheidungscheckliste irgendwie reinnehmen. Ne? Ich könnte sagen, hey, wie stark ist hier eine Verlustaversion am Werk? Keine Ahnung, bei Einkaufsentscheidungen oder Vertriebsentscheidungen, wo es halt tatsächlich auch um Geld geht, könnte ich das schon tun, oder?
Es wäre eine konkrete Frage, die man stellen kann. Haben wir hier Verlustaversion? Auch wenn wir einen Technologiewechsel machen oder wir wollen eine neue Innovation im Unternehmen machen und die Cashcow, haben wir hier Angst? Haben wir Verluste? Also ist hier, haben wir eine Verlustaversion am Werk, dass wir hier unsere Technik, die wir hier jahrelang entwickelt haben, nicht mehr so pflegen?
Ja, das habe ich mehrfach erlebt, ne, wo jemand sagt, und was ganz spannend war, also relativ früh in meiner Karriere hatte ich mal was, also wir haben für so einen Halbleiter-Chip haben wir was designt und da mussten wir die Spezifikation ändern. Und da gab es jemanden, der hat sich so dagegen gesträubt, irgendwie da eine Änderung an einem Feature vorzunehmen, bis ich rausgefunden habe, dass das quasi er der Erfinder davon war und deswegen war die Referenz ja quasi so hoch. Ich glaube, da hat er auch noch ein Patent drauf, also da ging es sogar dann noch um Geld an der Stelle. Und dann ist ja die Verlustaversion maximal, weil dessen Referenz, keine Ahnung, also höher kann die ja gar nicht liegen.
Ja klar. Und das ist ja auch ganz oft so bei Sachen, wenn du jetzt, also meine persönliche Meinung. Man spricht ja dann immer so ein bisschen von den Boomern und weiß ich was und so. Ich will das gar nicht so pauschal sagen, aber warum wehren sich auch alte Menschen manchmal so gegen Veränderung? Warum ist das für sie so schlimm? Warum ist es immer so, dass die Jugend gerade scheiße ist oder weiß ich was? Naja, weil es anders ist und ich müsste meine Gewohnheiten verändern. Und wenn ich meine Gewohnheiten verändere, wird das ja für mich Aufwand bedeuten. Also ich verliere meinen komfortablen Status.
Und je länger ich das lieb gewonnen habe, desto weiter verschiebt sich mein Referenzpunkt. Ne? Diese Referenz wieder.
Genau. Also, ja. Ich habe Angst davor, dass die stabile und angenehme Welt, in der ich König bin, nicht mehr vorhanden ist. Das ist, also psychologisch verstehe ich, warum der eine oder andere Vater oder ältere Mann manchmal mit, ich sag mal, einfach sagt, so, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das nervt mich ja alles. Alles ist doof. Und das war aber, als die jung waren, haben das deren Eltern gesagt und als die jung waren, haben das deren Eltern gesagt, ne? Ist immer so. Und
das heißt jetzt für Veränderung, also ich nehme jetzt, mache jetzt mal so ein bisschen Transfer in die Unternehmenswelt. Veränderungsprojekt. Mhm. Ich habe ja neben Transformations-, Veränderungsvorhaben.
Voll.
Ist ja Verlustaversion ein Riesending, was mir quasi das Leben schwer macht.
Das ist,
und mit dem Wissen von heute heißt es ja für mich, das hilft nichts, wenn ich nur sage, hey, du gewinnst da aber auch was, sondern der Gewinn muss so signifikant sein und am besten muss der vielleicht noch spürbar und erlebbar sein. Erst dann hilft es mir quasi, diesen Verlust wettzumachen. Ne? Also wenn ich jetzt denke, dass ich sage, du gibst was ab und du kriegst dafür was, nein, das reicht nicht, weil das wäre ja 1:1.
Das müsste doppelt und vierfach bis vierfach sein.
Und ich muss doppelt bis vierfach gewinnen dadurch.
Ja, oder ich muss mich vor allen Dingen ganz stark, aber es ist ja kaum, ist wahrscheinlich ökonomisch nicht möglich oder so, ne, weiß ich nicht. Aber wäre mal ein Ansatz. Was ich aber auch machen kann, ich muss mich intensivst, und das machen wir oft nicht, mit den Verlustängsten des Menschen auseinandersetzen. Und ganz daran stark arbeiten, dass er seine Verlustaversion abbaut. Weil, das haben wir ja gesagt, es ist individuell und es ist ein Gefühl. Es ist ein schnelles Denken. Das kommt unterbewusst. Verstehst du? Das ist ja nicht so, dass wir uns den Sachen jetzt total rational bewusst machen. Die Sachen sind in uns drin. Wir lehnen das ab. Diese Stimmigkeit in uns, wo wir sagen, nein, das will ich nicht. Die kommt einfach, weil wir diese Verlustaversion haben. Und dann hilft es vielleicht auch die Sachen, was steckt dahinter? Was sind die Bedürfnisse? Warum ist das so? Was kann ich dir dabei helfen? Kann ich dir Ängste nehmen? Weiß ich was? Und das wiederum aber auch nicht in dem Verhältnis, wie ich ihm die Gewinne schmackhaft machen will, sprachlich, weiß ich nicht, auch jetzt hier Führungskräftegespräche oder sowas, sondern im Faktor 2 und 4.
Ja.
Das ist eine riesen Herausforderung, oder? Stell dir mal vor.
Absolut.
Um zurückzukommen auf das Thema, die Folge, wo wir gesagt haben, was machen wir mit dem Büro? Da müsste man jetzt sich sagen, ich muss mich eigentlich fast doppelt bis vierfach so damit beschäftigen, dass ich die Bedenken, die Sorgen meiner Mitarbeiter angehe und mit ihnen spreche, als ihnen die Vorteile des neuen Büros zu erzählen. Also so einen Kummerkasten aufstellen, sich die anderen Sachen angucken und dann sich intensivst damit auseinandersetzen. Und oft sehen wir ja nur, dass, ich sag mal, in vielen Situationen die Leute kommen und erzählen dir alle deine Vorteile.
Ja.
Auch für Marketing, für Produkte, denke ich gerade daran, was sind da eigentlich die Ängste, wenn da jemand kommt ins Unternehmen und macht eine Transformation? Bin ich obsolet? Was ist die Angst davor von flachen Hierarchien im mittleren Management oder sowas? Was ist die Angst vor KI? Was ist die Angst vor, weiß ich was, von disruptiver Technik und Innovation? Was ist die Angst?
Gottes Willen, hör auf.
Also, das Stichwort ist...
KI, lass uns doch mal Ada fragen.
Ja, was sagt Ada dazu?
Was sagt Ada, was kann ich gegen die Verlustaversion tun? Fragen wir mal.
Hier sind einige Tipps, um mit Verlustaversion umzugehen. Erstens, sich bewusst machen, dass man von Verlustaversion betroffen ist. Zweitens, rational denken und Entscheidungen auf Fakten basieren lassen, statt von Emotionen überwältigt zu werden.
Ahaha, da kommt der Kopf.
Drittens, zeitlichen Abstand nehmen, um objektiver über eine Entscheidung nachzudenken. Viertens, Risiken diversifizieren, um Verluste zu minimieren. Fünftens, Verluste akzeptieren und aus ihnen lernen. Sechstens, bei Bedarf professionelle Beratung suchen, zum Beispiel von einem Therapeuten oder Finanzberater.
Oder Entscheidungsprofis. Ja, danke, Ada. Aber da merkt man schon mal, ne, Tobias, das ist nicht so einfach. Wir sind schon Verfechter von schnellen Entscheidungen. Wir wollen ja schnelle Entscheidungen, schnelle, mutige Entscheidungen. Was ist jetzt schnell genug und wie kommen wir zum schnellen Ergebnis? Hatten wir ja auch in der Folge mit Karin Schmidt und Frank Habermann. Ne? Manchmal ist ja auch langsames Denken besser oder schneller. Ja, wer schnell entscheiden will, muss sich natürlich solchen Verzerrungen auch bewusst sein. Wenn du dann kannst du auch trotzdem noch schnelle Entscheidungen machen. Wenn du dich der Sache nicht bewusst bist, kann es mal schnell sein, dass du halt eben Faktor 3 bis 4 oder 2 bis 4 eben die Risiken zu hoch bewertest. Und was passiert dann? Defensives Entscheiden.
Ja.
Und defensive Entscheidung, ich glaube, das spüren wir gerade auch ein bisschen in Deutschland, ist jetzt nicht unbedingt das, wo man innovativ nach vorne geht, oder?
Nein, definitiv nicht.
Mich würde mal interessieren, Tobias, ob Eda Verlustaversion hat.
Fragst du doch mal.
Eda, hast du als KI Verlustaversion?
Als künstliche Intelligenz- und Maschinenlernen-Modell habe ich keine menschlichen Emotionen oder Instinkte, einschließlich Verlustaversion. Meine Antworten basieren auf Wahrscheinlichkeiten und Mustererkennung in den Daten, auf denen ich trainiert wurde, und nicht auf persönlichen Erfahrungen oder Emotionen.
Na, interessant. Danke dir, Eda. Na, Tobias, vielleicht ist ja das tatsächlich auch ein Teil. Also rationales Denken haben wir auch, habe ich ja eingangs gesagt, ist ja jetzt auch nicht so, dass der Kopf immer rational ist, ganz im Gegenteil.
Naja.
Auch das langsame Denken ist ja anscheinend durch Biases und Noise verzerrt und beeinflusst. Aber zum Beispiel sind wir wieder bei dem Thema, was wir auch mit dem Staatsanwalt besprochen haben. Können mechanische Modelle, Algorithmen bis hin zu selbstlernenden Algorithmen, also KI, im Endeffekt in der Entscheidungsfindung helfen? Nennen wir es mal so, unterstützen, weil die könnten theoretisch weniger, ich sag mal, beeinflusst sein oder weniger von Verlustaversion betroffen. Also auch KI kann Bias haben, weil es immer abhängig ist von den Daten, die sie angelernt ist, aber ich sag, normale Algorithmen zum Beispiel, die nicht selbstlernt sind, die sind zum Beispiel biasfrei.
Tja, Ada sagt jetzt, ja, könnt ihr mich öfters mal fragen.
Ist ja, wir haben ja nochmal eine Folge auch, wo wir über KI sprechen. Aber wäre
genau,
auch ein weiterer Punkt, ne? Zu sagen, mehr rationale, objektive Bewertungen zu machen. Und dann sind wir ganz oft wieder in dem Dilemma, Informationssammlung, Aufwand, was ist wirklich an Informationen vorhanden, ne? Und in einer unsicheren und ungewissen Zeit. Wer weiß schon, was in der Zukunft passiert.
Ja. So, Peter, ich würde sagen, du musst jetzt deine Verlustaversion für diese Folge überwinden. Und wir schauen mal aufs nächste Mal, oder? Was meinst du?
Ja, das machen wir so. Was haben wir dann beim nächsten Mal?
Ja, wir machen mal wieder eine Gastfolge. Mhm. Und zwar haben wir die Claudia Becker eingeladen und wir sprechen über Entscheidungen in Tech-Teams, also in Entwicklungsteams.
Oh, cool. Da bin ich ja mal gespannt. Also wie werden bei Ingenieuren oder Softwareprogrammierern?
Genau,
oder
was, so, Softwareprogrammierern, wie werden da Entscheidungen getroffen oder halt auch nicht getroffen? Aha. Die Hypothese ist... Oh. Die tun sich halt ein bisschen schwer mit Entscheidungen.
Da bin ich gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Das ist ja super. Das sind ja eigentlich, ist ja eigentlich auch ein Kundenbereich, mit dem wir zusammenarbeiten. Und da nochmal Insights zu bekommen, finde ich sehr, sehr spannend. Claudia
Absolut.
Becker. Ja, mega.
Genau. Ja, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, folgt unserem Podcast. Wir sind auf allen Plattformen vertreten. Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer. Abonniert uns dort, drückt die Glocke. Gebt uns gerne Feedback, eine Sternebewertung hilft, schreibt uns gerne auch eine Rezension. Ihr dürft uns aber auch gerne so anschreiben, entweder Nachrichten und Zuschriften an unsere E-Mail-Adresse, gerne auch für den Entscheidungsdomian oder auf LinkedIn, Profile wie immer in den Shownotes. Ich würde sagen, das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und zum Ende wie immer, one more thing.
Heute kommt das One More Thing mal wieder von mir. Anerkennen und verstehen, dass die Verlustaversion ein natürlicher Teil unserer psychologischen Reaktionen ist, ermöglicht es uns, bewusster mit ihr umzugehen. Reframing ist ein praktischer Tipp, um die Verlustaversion zu überwinden. Versucht, eure Perspektive zu ändern, indem ihr den Fokus auf potenzielle Gewinne statt auf mögliche Verluste legt. Konzentriert euch darauf, was ihr gewinnen könnt, anstatt was ihr verlieren könntet. Das kann helfen, eine positive Einstellung zu entwickeln und risikoreichere Entscheidungen zu treffen. Ein empfehlenswerter TED-Talk zum Reframing ist How to Make Stress Your Friend von Kelly McGonigal. Obwohl der Vortrag primär über Stressbewältigung spricht, berührt er auch das Konzept des Reframings in Bezug auf die Wahrnehmung von Stress. McGonigal ermutigt die Zuhörer, ihre Einstellung gegenüber Stress zu ändern und es als positive Energiequelle zu betrachten, die ihnen helfen kann, Herausforderungen anzunehmen und ihr Bestes zu geben. Diese Denkweise des Reframings kann auch auf die Verlustaversion angewendet werden, indem man Verluste als Chancen für Wachstum und neue Möglichkeiten betrachtet. Tschüss, bis zur nächsten Folge.